Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von der Emil Freischwieren mit dem neuen Lexus RZ 2026. Ausgestattet mit der neuesten Innovation auf dem Markt. Steer by Wire-Lenkung. Lexus. Experience amazing.
Ja, das ist Kevin gegen Markus an dem trübseligen Montag. Das Wetter ist so schlecht, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass irgendwann mal Frühling sollte ausgebrochen sein. Aber es spielt gar keine Rolle. Wir machen jetzt wieder die Supersendung Kevin gegen Markus. Absolute Premiere, das letzte Mal gewesen. Jetzt kommt schon die zweite Ausgabe. Es hört nicht mehr auf. Ja, über was reden wir heute? Ist klar, Iran-Krieg ist nach wie vor ein grosses Thema. Donald Trump hat letzte Woche sein Ultimatum an die Iraner verlängert, bis am Ostermontag. Dann will er zurückschlagen. Oder es gäbe Verhandlungen. Man weiss nicht genau, so, wer eigentlich da miteinander redet, wenn überhaupt. Ich habe den Eindruck, sie tönt miteinander verhandeln. Aber Kevin, wie schätzt du die Politik ein von Donald Trump? Ist es Taco, Taco, Taco oder ist es unglaublich raffiniert?
Es ist weder noch. Es ist nicht Taco, das finde ich immer zu einfach. Es ist auch nicht raffiniert. Ich glaube, die Amerikaner haben ein Risiko eingegangen. Donald Trump nimmt ja gerne Risiken und jetzt zeigt sich, dass der Konflikt ja viel schwieriger ist zu lösen als das mit Venezuela, wo einfach super über die Bühne gegangen ist, voller Erfolg für die USA. Iran ist eine viel härtere Nuss und wir sehen jetzt, dass die erste Runde ist vorbei. Die Amerikaner haben ihre strategischen Ziele nicht erreicht, also der Regime-Change in Iran, die Straße von Hormuz offen zu lassen und die Ambitionen vom Iran da jetzt permanent zu beenden, das haben sie nicht erreicht. Die Iraner haben ihres Basisziel, das Überleben haben sie erreicht. Also es gibt das Regime noch, egal was der Donald Trump sagt. Und sie sind jetzt dabei zu versuchen, die Straße von Hormuz zu übernehmen und sagen, das gehört uns, wir kontrollieren das. Und jetzt ist eben die offene Frage, und darum sind wir jetzt von der ersten Phase in die zweite Phase gegangen, könnte das durchsetzen oder kommt Donald Trump jetzt nochmal mit Bodentruppen? Da wird jetzt natürlich droht, die Truppen werden geschickt. Und da wird jetzt ganz hart verhandelt, weil natürlich nicht nur die USA ein Interesse daran haben, sondern auch Israel, sondern auch die Golfstaaten und natürlich alle die Konsumenten von Energie in Asien und Europa, die eigentlich wollen, dass die Straße von Hormuz wieder geöffnet werden, und zwar so schnell wie möglich. Wie siehst du das? Hat das gut gemacht bis jetzt?
Also gut, es ist ja eben schwer zu überblicken, was eigentlich genau läuft. Ich glaube, es ist gut, weil letztlich ist es klar, er tut verhandeln. Ich bin überzeugt, dass er verhandelt, weil er hat ja zum Beispiel die Israelis betten, oder besser gesagt, die Israelis einfach gesagt, ihr dürft die und die Leute nicht umbringen, weil die brauche ich noch. Ich brauche noch ein paar Leute, die ich mitreden kann. Und ich glaube, die Verhandlungen finden statt, was aus meiner Sicht zeigt, dass der Iran extrem in der Defensive ist. Ich glaube auch die Drohung, oder, dass sie gesagt haben, wir tun die Strasse von Hormuz im Prinzip zu einer, ja, zu einem Inlandgewässer machen von uns. Die Drohung, denke ich, auch wieder, also, diplomatisch saudumm. Also, weil sie bringen natürlich jetzt die ganzen Golfstaaten noch eindeutiger gegen sich auf, oder? Weil das können ja die Golfstaaten nie akzeptieren. Auch Indien oder China oder Japan wollen das nicht. Also, die Amerikaner kommen dort eher eigentlich dann mehr Zustimmung über. Also, von dem her habe ich das Gefühl, es ist immer das Gleiche. Er macht einerseits, tut er sagen, ich verhandle, und das ist offensichtlich der Fall. Und gleichzeitig tut er Truppenaufmarsch verstärken. Ich meine, jetzt sind die Marines endlich angekommen aus Japan. Jetzt sagt man, es kommen noch Fallschirmjäger, kommen auch noch und so weiter. Über die neuen Einsätze sehen wir dann, aber er hat die Bodentruppen jetzt langsam da. Und ich glaube, von dem her sehe ich eigentlich da eigentlich nur positiv, ehrlich gesagt.
Ich sehe es kritischer. Ja, klar, die Bodentruppen sind eine Drohung. Die sind eine Karte, die er kann und könnte spielen. Das ist ganz klar. Ich sehe das, was die Iraner machen, als weniger dumm. Die machen das relativ intelligent, weil sie Divide and Conquer spielen. Sie machen die erhöhten Druck auf die USA, auf Israel, indem sie da nicht einlenken. Sie versuchen natürlich, die Golfstaaten abzusplitten, das haben sie jetzt noch nicht so geschafft. Aber im Rest von der Welt, also die Ägypter, die Pakistanis, die Inder, vielleicht auch die Chinesen, die machen jetzt ihre Arrangements. Und was die Iraner versuchen, ist, sie versuchen es de facto so anzustellen, dass sie jetzt eben Hormuz ein Binnengewässer ist und dass sie es kontrollieren. Entweder dann de jure, wenn sie es anbringen, aber wenn nicht, halt de facto mit Verhandlungen. Ob sie das schaffen, weiss ich nicht. Ob die Amerikaner das dann einfach hinnehmen und sagen, haben wir jetzt nicht geschafft, das zurückzuerobern, das wäre schlimm für die Welt, absolut. Aber bis jetzt, ja, die Drohungen und die Militärschläge haben das noch nicht erreicht. Und was mir Sorgen macht und was natürlich ganz gross in den Gedanken der Amerikaner ist, muss sein, wenn sie mit Bodentruppen reingehen, das geht nie schnell. Die Amerikaner sind brillant im Krieg. Sie können jede Schlacht gewinnen, aber können sie den Krieg gewinnen. Und das ist passiert in Afghanistan, das ist in Irak, das ist sogar in Vietnam gewesen. Wenn der Donald Trump jetzt sagt, ja, ich gehe mit Bodentruppen immer, dass er nicht die Illusion hat, ja, 1, 2, 3 Wochen und dann ist das geregelt. Das ist ein Commitment über ein Jahrzehnt oder mehr. Und da muss er sich bewusst sein, das ist nicht nur eine Last auf die Weltwirtschaft, das sehen wir jetzt schon, es ist auch eine politische Last. Die Amerikaner generell wollen keine Bodentruppen im Mittleren Osten wieder sehen. Das ist ganz unpopulär, vor allem bei seinen Leuten.
Gut, Kevin, aber das müssen wir schon auch anerkennen. Ich meine, Donald Trump ist ja nicht dümmer als wir. Und jeder weiß das ganz genau. Er weiß es auch, dass eine Bodentruppe ein Risiko ist. Er hat den Irakkrieg als ersten Republikaner kritisiert und hat gesagt, das ist ein Fehler gewesen. Er hat eigentlich einen guten Rekord, was das betrifft. Von dem her bin ich überzeugt, dass er das Risiko sicher kennt. Deshalb tut er auch verhandeln, weil er eigentlich schon lieber eine Verhandlungslösung hätte. Nur sind ja die Forderungen der Iraner so absurd, dass sie sicher nicht zum Ziel kommen. Da bin ich völlig überzeugt. Und das Zweite, was ich immer gerne noch einfach erwähnen, was meiner Meinung nach in Europa und in Amerika sowieso auch viel zu wenig betont wird. Ich meine, die Israelis sind dabei. Und die Israelis, die kennen die Gegend noch besser als die Amerikaner. Und die Israelis sind nicht absolut, wie soll ich sagen, besinnungslos in den Krieg eingetreten. Die wissen das schon lange. Ich meine, die Straße von Hormuz, ich meine, das weiss man seit 30 Jahren, dass das ein Problem ist. Und das sind die Amerikaner auch gewusst. Sie haben gehofft, dass sie so schnell einen absolut finalen Schlag machen gegen den Iran, dass das nicht passiert. Aber natürlich haben sie das gewusst, dass das muss passieren, dass der Iran das macht. Und ich will noch eines betonen, nein, ich finde diplomatisch, politisch, was der Iran macht, finde ich nicht intelligent, weil es ist völlig klar, dass das nie jemand auf der Welt je wird akzeptieren, dass die Straße von Hormuz einfach ein iranisches Gewässer wird. Das meine ich absurd. Das wird niemand akzeptieren. Wird nicht einmal die UNO akzeptieren, wo eigentlich das internationale Gewässer ja müsste verteidigen. Sie müssen schon lange ein Mandat erlassen, weil das geht gar nicht, was die Iraner machen. Nein, da bin ich völlig überzeugt, dass das die Iraner gar nichts bringt. Und es ist alles Zeichen von der Verzweiflung. Ich meine, 2/3 von ihrer Armee, 2/3 von ihren Raketen, von ihren Waffen sind kaputt. Die Führungsspitze ist unglaublich dezimiert worden. Die Iraner sind am Ende. Und was wir da sehen, ist nichts anderes als eine Grossmaulpolitik von einem Regime, das extrem im Wanken ist.
Da bin ich viel skeptischer. Und ja, also was die UNO denkt, da gebe ich dir recht, das ist vielleicht interessiert die Leute weniger. Iran hat übrigens UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, gar nicht unterschrieben. Also die interessiert das sowieso nicht. Und das Einzige, was zählt, ist
ja gut, aber die internationale Gemeinschaft. Weißt, Golfstaaten können das nicht akzeptieren. Ja. China kann das nie akzeptieren. Indien kann es nie akzeptieren. Japan nie. Also meine, Kevin, wenn du die halbe Welt gegen dich aufbringen willst, dann musst du genau das machen, was die Iraner machen. Das ist nicht intelligent. Das ist dumm.
Okay, da muss ich dir widersprechen. Das ist klar, es ist natürlich verzweifelt. Das Regime will überleben. Das Regime will Druck ausüben. Aber was sie versuchen, und ich sage nicht, dass es ihnen gelingt, ich sage nicht, das ist jetzt eine brillante Strategie. Was sie versuchen, ist ja, die eine gegen die andere auszuspielen und sagen, hey, Thailand hat jetzt einen Deal mit Iran, dass ihre Schiffe durchdrehen. Die werden immer mehr so Teildeals machen und schauen, dass der Druck auf die Chinesen, auf die Inder, auf die anderen immer weniger wird, um damit die Welt zu splitten. Und ich hoffe, sie haben damit keinen Erfolg. Aber bis jetzt, die Verhandlungen gehen in die Richtung. Und ich habe ganz genau zugehört, den Kommentar von Donald Trump, was er jetzt letzte Nacht wieder gesagt hat, da auf Air Force One, hat ganz klar gesagt, hey, wir haben ja das Regime schon zweimal gemacht, wir haben die erste Riege eliminiert, wir haben die zweite Riege eliminiert, jetzt die dritte müssen wir laden, damit wir verhandeln können. Also haben wir eigentlich schon so Erfolg gehabt. Das ist ein gewisses Zurückkrebsen oder eine Anerkennung, dass das schwieriger ist, als sie gedacht haben. Das wird sicher noch schwierig. Und ob der Donald Trump dann wirklich sagt, hey, ich mache den Schritt und schicke die Bodentruppen, das hast du genau richtig gesagt. Er kennt das Risiko, er ist nicht dumm. Aber das wissen auch die Iraner. Sagen die sich jetzt nicht, hey, wir können das aushalten, das Bombardement, wir müssen noch ein paar Wochen zu durchheben, wir müssen einfach die Straße halb offen lassen. Und irgendwann sind die wirtschaftlichen und politischen Kosten für die Amerikaner zu gross. Und
das hoffen sie, oder? Und das ist natürlich das Narrativ, das sie natürlich auch in den westlichen Medien jetzt einpflanzen. Und deshalb sind die Leute im Westen ein bisschen unsicher. Aber ganz ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass du, wenn du deine so Drittel von deinen Streitkräften weg sind, dass du noch die Strasse von Hormuz wahnsinnig gut kannst verteidigen. Das glaube ich nicht. Aber wir werden es sehen. Ich meine, wir sind beide nicht in dem Sinn Hellseher. Das ist klar. Was ich einfach wirklich interessant finde, ist, du hast es vorher erwähnt, Donald Trump muss natürlich aus seinen politischen Gründen ein bisschen aufpassen. Das ist völlig klar. Er hat Midterms im November, wo er ja sowieso verliert, je nachdem. Also, da muss er den Krieg also ganz bravourös müssen, den gewinnen, damit er die Wahlen nachher gewinnen kann. Aber wenn du schaust, das Interessante, wenn du die Umfragen anschaust, jetzt reden wir nur von den Republikanern, dort ist die Zustimmung also erstaunlich. Und sie ist vor allem bei der MAGA-Base, ich habe es jetzt gerade im Wall Street Journal gelesen, am Freitag einen sehr guten Kommentar, gerade bei der MAGA-Base, noch stärker als bei den normalen Republikanern. Er hat dort nicht so ein grosses Problem, wie übrigens auch in den Medien unglaublich stark betont wird, wo die ganze Zeit Tucker Carlson oder Megyn Kelly betont werden oder Steve Bannon und alle anderen ganz wichtigen Leute und Köpfe auf der rechten Seite, Ben Shapiro oder Douglas Murray und so weiter, gar nie erwähnt werden. Auch dort, meiner Meinung nach, Desinformation durch die eigenen Medien im Westen ist meiner Meinung nach viel mehr das Thema.
Donald Trump muss aufpassen, dass er die Midterms verliert, ist, glaube ich, höchstwahrscheinlich. Aber es gibt Verlierer und es gibt Verlierer. Und ich glaube, da muss man sich jetzt auch schauen, wie wird das laufen? Ist es einfach ein Wahlverlust oder ist es ein desaströser Wahlverlust? Und das hat sich noch nicht entschieden. Und in Amerika muss man aufpassen, wer redet für was. Das ist genau richtig gesagt. Was ich am interessantesten gefunden habe, ist, dass der J.D. Vance sich ganz klar von dem Krieg distanziert. Und das ist für mich richtungsweisend, vor allem für den isolationistischen Teil von MAGA. Die wollen die Krieg nicht, die haben das satt gehabt mit Irak und Afghanistan, die wollen das nicht, die wollen, dass man sich auf Amerika fokussiert. Und da ist das Potenzial, ich will nicht sagen, es ist schon realisiert, das Potenzial für einen Split, dass die wirklichen Isolationisten, Nationalisten, MAGA-Wähler dann sagen, ja, der Trump hat uns jetzt im Stich gelassen, das hört man jetzt schon langsam ein bisschen. Und dass der J.D. Vance eigentlich der ist, der für die isolationistische Werte steht. Und das wäre dann der Split für die Republikaner. Und dann sind es eine Generation von der Macht weg.
Gut, aber das ist genau da, wo eben in der Umfrage sich überhaupt nicht widerspiegelt. Die paar Leute von Tucker Carlson sind irgendwie bei 5 oder 10%. Die Isolationisten sind wahnsinnig schwach, auch in der MAGA-Bewegung. Ganz sicher. Also, und ich bin auch nicht ganz sicher, ob du jetzt ein bisschen übertreibst. J.D. Vance hat sich nicht explizit distanziert. Das kann er sich ja gar nicht leisten als Vizepräsident. Das geht gar nicht. Weil er ohne Trump wird er nie Präsident. Das muss man auch sehen. Aber noch einmal, ich glaube, dass es eher klar ist, dass du einerseits Demokraten, die sind sowieso gegen den Krieg, das ist logisch, und sie haben auch recht, oder? Ich meine, sie nehmen an, dass das ihnen wird helfen in der Zwischenwahl, und das ist ziemlich sicher der Fall, das glaube ich auch. Aber dass der grosse Split, den du sagst, den man befürchtet, den viele Leute in der Rechten befürchten, der ist meiner Meinung nach zur Zeit auf jeden Fall sicher noch nicht absehbar. Ich glaube auch, dass man das Charisma von Donald Trump für die Leute in der MAGA-Base total muss in Rechnung stellen. Also er kann sich wahnsinnig viel leisten. Am Schluss findet sie immer, ich meine, du kennst es auch von uns in der Schweiz, ich meine, Christoph Blocher, der hat sich unglaublich viel eigentlich können, nicht erlauben, das klingt jetzt blöd, aber er hat viele Sachen auch können seiner eigenen Basis zumuten, wenn er überzeugt war, wie das Charisma von jemandem, der so einen Erfolg hat, und Donald Trump hat die Republikaner jetzt zweimal in die Präsidentschaft gebracht, das vergisst man nicht so schnell.
Ich würde sagen, da gibt es einen schönen englischen Ausdruck hier, directionally correct. Würde ich zum Teil jetzt mit unterschreiben, aber das hat alles ein Limit. Der Donald Trump kann sich vieles erlauben, kann sich nicht alles erlauben. Und das allerwichtigste amerikanische Politik, und das weißt du genau, ist die Wirtschaft und ist vor allem der Preis von Benzin. Und wir sind ja jetzt schon an dem Punkt, wo die Weltwirtschaft beschädigt worden ist, wo die Preise wieder hochgehen. Und das ist natürlich politisch Gift, wo die Prozesse, die wir jetzt gerade diskutiert haben, kann beschleunigen. Und das ist die Gefahr. Und ich glaube, dem sind die sich absolut bewusst. Das muss gemanagt werden. Schaffen sie es? Bin mir nicht so sicher. Und jeden Tag, wo der Krieg weitergeht, wird der Schaden grösser.
Aber stell dir mal vor, ich meine, wir können uns erinnern an den Kriegsausbruch zwischen Russland und Ukraine, wo plötzlich das Gas aus Russland nicht mehr erwünscht war und hat auch eine enorme Turbulenz ausgelöst in der Weltwirtschaft. Und wer redet jetzt heute noch von diesem Problem? Man hat sich relativ schnell arrangiert, die Ströme haben sich verschoben. Ich meine, alle die Golfstaaten, die werden jetzt sehr schnell anfangen zu planen, wie man neue Pipelines bauen kann. Die Strasse von Hormuz, das garantiere ich dir, die wird in 5 Jahren gar keine Rolle mehr spielen, weil alle können sich jetzt auf das einstellen. Das andere ist auch etwas ganz anderes. Also vielleicht mal aus der Schweizer Perspektive. Ich meine, du kennst das besser als ich. Meine Golfstaaten haben ja in den letzten 5 Jahren so einen unglaublichen Boom erlebt und alle haben davon geredet, wie das irrsinnig ist. Und ich kenne viele Schweizer Unternehmer oder reiche Leute, die gesagt haben, ich gehe auf Dubai, das ist viel irrsinniger und so weiter. Was soll ich da in dieser langweiligen Schweiz noch bleiben? Und jetzt gibt es schon wieder Anfragen von Leuten, die gegangen sind auf Dubai und würden gerne wieder zurückkommen in die Schweiz. Also es kann gut sein, und das ist ja typisch für die Schweiz, dass wir in Krisengewinner sind, weil nämlich die Golfstaaten verlieren natürlich, weil man jetzt sieht, also so stabil ist denn das nicht und deine Investments, die sind bedroht, weil die Iraner einfach plötzlich sein Zeug beschliessen.
Dass die Strasse von Hormuz in 5 Jahren weniger wichtig ist als heute, das stimme ich dir absolut zu. Ich würde aber kurzfristig und langfristig unterscheiden. Klar, langfristig macht sich jetzt jeder Gedanken, wo komme ich meine Energie her, wo komme ich meine Rohstoffe her. Das wird gewaltige Umwälzungen geben in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ich hoffe, Europa wird sich jetzt endlich besinnen und sagen, die einzige Energiequelle, die wir souverän haben können, ist Atomstrom. Und dass es da jetzt ein Umdenken gibt, aber ich glaube, das ist schon am passieren. Ich glaube, da sind wir ähnlicher Meinung. Kurzfristig, der Abschnitt von so viel Energie, Gas, Öl und dann die anderen Produkte wie Helium aus dem Mittleren Osten, das hat dramatische Folgen kurzfristig für die Wirtschaft. Und die sind nicht nur, was kostet das Benzin an der Tankstelle, die sind nicht nur, meine Energiepreise sind zum Heizen, das geht dann auch darum, weitere Fragen, wo komme ich mein Helium her? Das ist ganz wichtig, das braucht man für die Chipherstellung, aber das braucht man auch für die Medizin und. Da muss kurzfristig ganz hart rationiert werden, es wird Preise aufgetrieben in Amerika, in Europa, um die Welt herum. Und wir kommen da jetzt wahrscheinlich in eine zweite Inflationswelle rein. Die wird destruktiv sein, die wird vieles verändern und die muss jetzt gemanagt werden. Und ich sehe, die Amerikaner haben das noch nicht so ganz gesagt. Ja, sie haben gesagt, planen wir mal für $200 Öl. Ist gut, dass sie planen. Man hört jetzt aus Munkeln aus der EZB. Aber ich würde mir da vor allem von Regierungen jetzt viel mehr Proaktivität wünschen. Hey, wir wissen, das Problem ist da. Wir wissen, das ist nicht nur der direkte Energiepreis, sondern alle diese Verwerfungen. Managen wir die und machen wir es gut. Das würde ich mir wünschen.
Genau, aber ich würde auch das betonen, was du gesagt hast, eben eigentlich im Prinzip Antifragilität. Das führt nämlich wirklich dazu, dass man sich Alternativen überlegt. Und das Beispiel Atomkraft finde ich sehr interessant, weil historisch genau das Gleiche ist ja passiert 1973. Dort haben wir ja auch ein Ölembargo von der OPEC, hat auch die Rezession, weltweit Rezession ausgelöst, ist auch für die Schweiz eine ganz harte Rezession gewesen, wegen dem Ölschock. Und wozu hat das geführt? Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Franzosen den Ausbau von ihren AKW total forciert haben. Oder? Ich meine, Frankreich ist dort die Atommacht worden von Europa. Und heute sind wir ja so dankbar, dass die Franzosen die AKWs noch haben, weil sonst hätten wir in Europa ein ernsthaftes Stromproblem. Also dem her, das erwarte ich auch. Vielleicht jetzt zurück ein bisschen in die Schweiz. Du hast mich darauf hingewiesen, oder? In der Schweiz gibt es auch die Diskussionen, welche Waffensysteme sollen wir überhaupt noch kaufen? Können wir überhaupt noch kaufen? Weil die Amerikaner verpulvern ja alles im Iran. Können wir da etwas noch über? Was ist aus deiner Sicht da von diesen Diskussionen zu halten?
Wir haben eine ganz interessante Diskussion. Wir müssen uns da überlegen, wie gehen wir mit dem um, aber auch, was hat das für Konsequenzen für generell Rüstungspolitik in Europa und Welt herum. Wir haben ja die F-35 und die Patriots von Amerika gekauft. Und jetzt ist ja die Nachricht gekommen, hey, die Patriots werden wahrscheinlich bis 2035 nicht geliefert, weil sie werden anderweitig gebraucht. Ja, ich wundere mich wieso, aber ja, okay. Und dann hat die Schweiz gesagt, ja, dann zahlen wir erstmal nicht. Dann haben die Amerikaner gesagt, ja gut, dann nehmen wir das Geld einfach mal aus dem, was sie gezahlt haben, für den F-35 und die liefern wir dann auch nicht. Dann müssen wir nochmal drauf zahlen. Und das zeigt sich, wie riskant es ist, sich derart abhängig für Waffen, für so wichtige Systeme zu machen, von einem Hersteller. Also die ganze Verteidigung, also die wichtigsten Komponenten, die Luftabwehr und die Kampfflugzeuge, kommen jetzt aus einem Land, wo sagt einfach, ja, geht jetzt halt nicht, aber das Geld nehmen wir trotzdem. Und das sind zwei Fragen, eine innenpolitische Frage, ja, wer hat die Verträge verhandelt und so abgesegnet, dass das überhaupt rechtens ist? Anscheinend ist es. A und B, haben wir vielleicht da einen Fehler gemacht und wir haben alle unsere Zukunft in die Hände von einer Macht gegeben und uns damals verwundbar gemacht. Wie siehst du das?
Ja gut, erstens glaube ich, bin nicht ganz sicher. Also ich kenne jetzt nicht die ganze Rüstungspolitik von der Schweiz in dem Sinn, aber ich bin nicht ganz sicher, dass wir da so stark abhängig sind, nur von den Amerikanern. Wir haben auch andere wichtige Lieferanten. Deutschland liefert immer noch, Frankreich ab und zu ein Lieferant, Israel mit den Drohnen. Dort haben wir auch schlechte Erfahrungen gemacht, wobei es liegt an uns, weil wir Schweizer einfach, und ich glaube, es geht jetzt eher ein bisschen da, mit unserem Swiss Finish führt immer dazu, dass wir extrem komplizierte Kunden sind. Das heisst, wir sind ja beliebte Kunden, weil wir zahlen normalerweise und wir sind ja auch deshalb gut, weil wir so ekelhaft sind, dass nachher, wenn du mal bei der Schweiz wirklich etwas verkauft hast, dann ist das eigentlich eine gute Referenz. Weil die Leute wissen, die Schweizer schauen am besten oder die sind so pingelig. Da bist du nachher sicher, dass es ein gutes Produkt ist. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob die Abhängigkeit so massiv ist. Und zweitens glaube ich auch, es ist jetzt einfach eine Tatsache, dass die amerikanische Rüstungsindustrie ist so dominant geworden. Wir können hoffen, dass die europäische zurückkommt. Da glaube ich auch. Wenn du schaust, was in Deutschland läuft, das ist massiv. Mhm. Finde ich eine von den wichtigsten Lichtblicken aus der deutschen Wirtschaft, wie die deutsche Wirtschaft sich jetzt umstellt und die Rüstungsindustrie forciert. Rheinmetall kauft Aktien, kann ich euch sagen, kann ich nur betonen, ist gut.
Rheinmetall ist gut. Hast du gerade etwas Gutes über die deutsche Rüstungspolitik
gesagt? Ja, ich finde das gut. Nein, nicht Politik, sondern die Rüstungsindustrie. Ich habe wahnsinnig Freude, wie die deutsche Wirtschaft, die ich immer für tüchtig gehalten habe, das Problem von Deutschland sind Politiker und nicht die Unternehmer, wie sie sich umstellen. Und das wird auch für uns Schweizer gut, oder? Weil wir eben das, was du sagst, wir könnten mehr diversifizieren, ist sicher ein Vorteil. Aber ich möchte etwas betonen. Ich glaube, dass wir die Probleme, die wir jetzt mit den Amerikanern haben, wegen diesen Bestellungen und so weiter, hat auch zu tun mit der Innenpolitik bei uns. Wir haben nicht eine klare Mehrheit aufgebaut für die Aufrüstung von dieser Armee. Wir haben schon bei den Kampfflugzeugen, ich meine, dass die Viola am Herd ein bisschen getrickset hat, das muss man ja jetzt sagen, behauptet hat, es sei ein Fixpreis, in der Hoffnung, sie käme dann durch in der Volksabstimmung und es ist schon aufgegangen, zeigt ja eher, dass nämlich die Viola Amherd und alle anderen Bürgerlichen einfach die Hausaufgaben nicht gemacht haben. Man hätte einfach schon viel länger einen Konsens wieder herstellen in der Schweiz. Wir brauchen eine starke Armee. Und das wäre auch möglich, wenn die drei bürgerlichen Parteien ein bisschen intelligenter und ein bisschen versöhnlicher würden miteinander umgehen, könnte man schon längstens eine Zweidrittelmehrheit finden für die Aufrüstung. Und dann hätte man auch gegenüber den Amerikanern ein bisschen anders können auftreten können. Dann hätte man zum Beispiel können sagen, du Amerikaner, wir dürfen nicht 36 kaufen, wir kaufen 72. Mhm. Aber dann wollen wir bessere Bedingungen. Oder ich meine, du musst schon sehen, Kevin, du kennst Amerika sehr gut. Mit Amerikanern musst du hart können verhandeln.
Absolut.
Die spielen Hardball. Das ist mit den Erwachsenen.
Genau. Und sagen, no, genau. We're not doing it effect. I'll sue you.
Und die Leute, die bei uns in der Bundesverwaltung hocken, Entschuldigung, die wissen nicht, wie das geht.
Aber wir haben uns noch ein anderes Problem geschafft mit der Aufrüstung. Und das ist unser Verhalten mit der Neutralität, vor allem im Ukraine-Krieg, wo wir einfach Waffen zum Export nicht mehr freigegeben haben. Das ist vielen Leuten sehr negativ aufgefallen und macht es natürlich extrem schwierig, jetzt für die Schweizer Rüstungsindustrie in Zukunft zu exportieren. Und wenn man sagt, hey, wir wollen aufrüsten, find ich sehr positiv, geben wir mehr Geld aus, aber bitte nicht alles ins Ausland schicken, sondern vielleicht auch an Schweizer Firmen. Und die sind jetzt halt handicapped. Und da muss man auch schauen, wenn man will, hey, wir wollen die Schweizer Rüstungsindustrie aufbauen, dass die auch in Situationen wie Ukraine könnt exportieren. Sonst kauft es halt niemand.
Absolut, aber es ist auch wieder ein gutes Beispiel, das zeigt, dass eigentlich die Innenpolitik bei uns verantwortlich ist für das Puffer, das wir jetzt haben mit den Amerikanern, weil zum Beispiel, oder mit dem Waffenexport. Ich meine, dass wir nicht können exportieren in die Ukraine, hat nichts mit der Neutralität zu tun, sondern hat mit dem Waffenexportgesetz zu tun. Ja. Und das Waffenexportgesetz ist mit Hilfe der Mitte von der Mitte, also formelle bürgerliche Partei, ist es verschärft worden im Sinne der Linken. Die Linken haben schon lange Kriegsmaterialexport immer bekämpft, seit den 50er Jahren, seit der Zweite Weltkrieg vorbei ist. Und sie haben es geschafft, dass unsere Rüstungsindustrie fast untergegangen ist, weil wir nicht exportieren können. Hat gar nichts mit der Neutralität zu tun. Neutralität im ursprünglichen Sinn hat niemand daran gehindert, Waffen zu liefern. In der Neutralität, wenn man zurückgeht auf die Landkriegsordnung von Den Haag, und das ist eigentlich da, wo die Schweiz einmal unterschrieben hat. Vorher sind wir, mit alles, was die UNO zum Beispiel gesagt hat, hat für uns lange gar nicht gegolten. Wir sind ja nicht einmal UNO-Mitglied gewesen. Neutralität hindert den Privaten nicht, dass er liefern kann. Er muss nur mal schauen, dass er beide mehr oder weniger gleich beliefert. Also die Ukraine hat keine Waffen bekommen, nicht wegen der Neutralität, sondern weil unsere Bürgerlichen zu feig waren, einfach mal zu sagen, Waffenexport müssen wir unbedingt revidieren, wir müssen das Gesetz neu machen, wir müssen es lockern, das machen wir jetzt, Gott sei Dank. Wir müssen es viel mehr lockern, aber man hat dann den Kampf gegen die Linken nicht gewagt. Und das Zweite ist, wenn man es gelockert hätte, dann kommt die grosse Frage, oder Neutralität heisst eigentlich auch, dass du beide musst beliefern. Und dann hätte ich eben, schlaumeierisch, wie die Schweizer früher noch gewesen sind, ich hätte voll geliefert an die Ukraine und ich hätte bei den Russen geschaut, dass sie nicht so viel überkommen.
Also meinst du aber, das ist politisch realistisch, dass wir sagen, ja, wir wollen aufrüsten, aber wir wollen auch unsere eigene Rüstungsindustrie fördern und da... Das ist ja auch eine Auffassung. Das ist ja nicht nur eine rechtliche, sondern eine Auffassung aus dem Ausland. Hey, das Schweizer Rüstungsgerät können wir nicht kaufen, weil die kommen dann mit irgendwelchen Klauseln und was auch immer. Dass man das Problem löst, würdest du befürworten?
Genau. Und vor allem das Schlimme ist, dass man es verbunden hat mit der Neutralität. Dass sehr viele Leute, zum Beispiel in Deutschland, wirklich das Gefühl haben, es sei wegen der Neutralität. Ja. Dass wir jetzt die komischen Bestimmungen haben. Und das ist nicht wegen der Neutralität. Das ist ein Waffenexportgesetz, das geschrieben worden ist von den Linken. Und die Linken haben mit Neutralität ja so nichts am Hut, das ist ihnen nämlich völlig egal gewesen. Es geht gar nicht um das. Es geht um das, dass sie der Meinung sind, Waffen sind böse. Das ist die Haltung der Linken. Und im Ukraine-Krieg sind sie ja dort auch ein bisschen schizophren, weil bei der Ukraine sehen sie ja plötzlich, dass man Waffen schon braucht. Wenn der richtig die Waffe hat, ist es eben zu begrüßen. Aber das ist so eine alte pazifistische Lebenslüge, wo die Linken nicht aufgeben wollen. Aber das ist mir auch gleich. Ein Problem haben wir im bürgerlichen Lager, wo einfach müsste sagen, wir wollen eine starke Armee und wir brauchen dafür auch eine starke Rüstungsindustrie. Und eine starke Rüstungsindustrie hast du nur, wenn du so schlimme Staaten wie Deutschland darfst beliefern. Ich meine, es ist ja absurd, dass wir Deutschland nicht dürfen beliefern.
Absolute Zustimmung. Und ich glaube wirklich, es ist die Meinung aus dem Ausland, das ist viel Perception, da muss man dann auch mit guten Narrativ kontern und sagen, nein, we are open for business.
Genau, und das ist, glaube ich, etwas, was die Schweizer wieder ein bisschen lernen müssen, dass wir einfach auch, ja, wir müssen auch politisch irgendwo unseren Standpunkt wieder auf eine Art verkaufen, wo die Leute verstehen und nicht die ganze Zeit das Jammern. Ich finde jetzt aber die ganze Rüstungsbeschaffung bei Amerika ist auch viel Jammern da. Ja gut, das war es. Kevin gegen Markus an dem trübseligen Montag, aber trotzdem sind wir heiter. Danke vielmals, Kevin, für das Einspringen für deinen Vater. Mir hat es wahnsinnig Spass gemacht. Ich bin überzeugt, das Publikum applaudiert den ganzen Tag, ist ja logisch. Nein, in dem Sinne, es ist nächsten Montag, ist Ostermontag, dann gibt es sowieso keine Sendung. Und dann in zwei Wochen in alter und neuer Frische wieder der Roger Schawinski zurück von seiner grossen Reise. Und dann heisst es wieder Roger gegen Markus. Kevin, vielen Dank. Und euch allen noch einen schönen Abend und viel Vergnügen beim Hören vom Programm von Radio 1.
Wo ist Pulver gut? Wo hat es am meisten Schnee? Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.